Wie könnte ich Weihnachten mal anders erzählen, habe ich mir gedacht in der Vorbereitung. Habe an meine Kinder gedacht, die auch immer wieder neue Zugänge dazu brauchen. Habe mir gedacht, heute im Gottesdienst sitzen Jugendliche und Kinder. Und auch wir Erwachsenen müssen ja immer mal wieder neu begeistert sein von Weihnachten. Irgendwie ist es ja so, wir gehen ja an Heiligabend manches Mal in den Gottesdienst und hören immer wieder die gleiche Geschichte, zum Beispiel die da von Lukas heißt, in Lukas 2. Und dann kommt so ein weihnachtliches Gefühl hoch für einen kurzen Moment. Und dann geht man nach Hause, haut sich noch eine Weihnachtsgans in den Bauch und dann war es das auch fast wieder mit dem weihnachtlichen Gefühl. Und ich habe gedacht, ich möchte heute mal einen anderen Zugang zu diesem ganzen Weihnachtsgeschehen wagen. Meine Kinder, die lieben Helden, Comichelden. Paw Patrol, wer von euch Kindern mag Paw Patrol? Einige Hände gehen hoch, hier, da ist noch eine große Hand. Ich weiß, dass es auch Erwachsene gibt, die Paw Patrol gut können, lieben. Und es gibt andere Leute, die lieben diese Marvel-Comics, so Superman und Spider-Man und wie sie alle heißen. Und ich wage mal diesen Vergleich, dass wir mal heute davon ausgehen, dass wir heute eigentlich den Geburtstag eines Helden feiern. Und bei den Comic-Helden ist es ja so, die haben einige Gemeinsamkeiten und da gibt es dann auch einige Parallelen zu dem Tag, den wir heute feiern. Das ist also, die Comic-Helden zum Beispiel, die haben meistens immer übermenschliche Fähigkeiten und sie beschützen die Menschheit. Das ist so charakteristisch für die Guten jedenfalls unter diesen Helden. Meistens haben sie so eine Transformation erlebt oder eine Form von Geburt. Also sie waren meistens nicht immer so mit übernatürlichen Kräften versehen. Wenn wir zum Beispiel an Spider-Man denken, da ist dieser Mann, der heißt, er ist ein Waisenjunge, Peter Parker heißt der Mann, ein schüchterner Nerd eigentlich. Und irgendwann wird er von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen. Das ist so seine Transformation. Bei Hulk, das ist einer, der ist Nuklearphysiker, sein Name ist Dr. Bruce Banner. Und der hat mit einer Gamma-Bombe rumexperimentiert und da hat es einen kleinen Unfall gegeben. Er ist von Gammastrahlen getroffen worden. Und jedes Mal, wenn er wütend wird, dann wird er zu einem Tier, wird grün, läuft grün an. Und das ist so die Geschichte von Hulk oder Captain America, eigentlich ein aussortierter Soldat, der aber ein super Soldatenserum getrunken hat und das Gegengift gibt es nicht mehr. Und deswegen hat er übernatürliche Kräfte, rettet Amerika vor dem Bösen. Das ist so charakteristisch. Sie bekämpfen das Böse, benutzen manches Mal dann irgendwelche Pseudonyme, um ihre Identität zu bewahren. Und ich habe mir halt gedacht, wie wäre das denn, wenn wir Jesus mal in diese Reihe einsortieren und mir das vorstellen, wenn Jesus mit diesen Menschen mal in Kontakt kommen würde. Wie würde das aussehen, wenn Jesus diesen Comic-Helden sagen würde, wie es bei ihm gewesen ist? Und ich habe da mal ein Bild vorbereitet. Das ist Jesus in der Mitte dieser Helden und er sagt so, jetzt erzähle ich euch mal von meiner Geburt, wie es bei mir gewesen ist. So, und das ist ja, so, dass wir an Weihnachten, wenn wir, wie ich das vorhin sagte, eingangs, wenn wir in den letzten Jahren vielleicht in den Gottesdienst gegangen sind, haben wir Lukas 2 gehört. Und da haben wir die Weihnachtsgeschichte erzählt bekommen. Da hatten wir einen Erzählbär. Wer weiß, was ein Erzählbär ist? Keiner. Weiß jemand, was ein Erklärbär ist? Das weiß schon einige mehr. Ja, ein Erklärbär. Und über die beiden geht es heute. Es gibt einen Erzählbär und es gibt einen Erklärbär. Der Erzählbär, das ist der Evangelist Lukas. Das ist so, wenn man diese Geschichte hört von dem Erzählbären Lukas, dann ist das so, dass man manchmal anfängt, wie ich das vorhin schon sagte, oh, habe ich schon jedes Jahr gehört an Weihnachten. Da heißt es nämlich, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und die meisten Menschen sacken schon etwas runter und setzen. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, der Aquirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe in jeglicher in seine Stadt. Und dann spätestens dann sind die Augen zu und die Leute denken, cool, bald ist das vorbei. Das ist der Erzählbär. Lukas erzählt die Weihnachtsgeschichte und das hilft uns heute mal nicht so sehr. Deswegen möchte ich heute mal den Erzählbär ein bisschen zur Seite packen. Und heute nehmen wir mal einen anderen Zugang zur Weihnachtsgeschichte. Heute müssen wir Weihnachten mal denken, nachdenken über Weihnachten. Und da brauchen wir einen Erklärbär. Und dieser Erklärbär, das ist der gute Paulus, der in einer sehr, sehr kurzen und nüchternen Art und Weise die Weihnachtsgeschichte erzählt und kaum irgendwelche Erzählungen dabei benutzt. Er denkt die Weihnachtsgeschichte durch. Und zwar mit einem Ziel. Er denkt die Geschichte durch mit dem Ziel, dass du und ich, dass wir am Ende von dieser Weihnachtsgeschichte merken, wow, wir sind selber zu Helden geboren. Das ist das Ziel von dem Paulus. Er schreibt die Weihnachtsgeschichte im Galaterbrief. Und das ist ein Brief an Christen, die irgendwie vergessen haben, was für eine Heldenkraft in ihnen steckt. Was für eine Kraft in ihnen lebt. Die haben das gar nicht mehr ernst genommen. Und Paulus hört von diesen Christen und sagt, ah, die spinnen doch. Ich muss ihnen einen Brief schreiben. Und in diesem Brief, da wird unter anderem auch ein bisschen die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und wenn wir uns das mal so vorstellen, dann benutzen wir mal den Erklärbär Paulus, der jetzt erklärt den Helden, den Comichelden, was da passiert ist. Und wir stellen uns mal vor, die Comichelden sitzen alle um die Krippe herum und stellen sich das so vor, wie jetzt der Heldenepos von Jesus erzählt wird. Jetzt steigen wir also ein in den Text aus dem Galaterbrief. Galater 4, da sagt der Erklärbär Paulus, als aber die Wartezeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. In diesem Text benutzt Paulus quasi zwei Schlagrichtungen. Die eine ist, dass Gott Mensch wird, damit wir Menschen Gottes Kinder werden können. Das ist so die grobe Zusammenfassung, dass wir Helden sein können, indem Gott seinen Geist in uns hineinlegt. Wie gesagt, Lukas erzählt die Weihnachtsgeschichte, Paulus denkt die Weihnachtsgeschichte durch, auf dich und mich hin fokussiert. Lukas schaut auf das, was sichtbar ist. Er erzählt von Kaiser Augustus, er erzählt von der Steuerschätzung, er erzählt von Bethlehem, von Maria und Josef und so weiter und so fort. Und das ist bei Paulus alles gar nicht so wichtig. Paulus kommt gleich ins Erklären, er schaut hinter die Kulissen und beginnt damit, dass er sagt, als die Wartezeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, er wurde von einer Frau geboren und dem Gesetz unterstellt. Also die Zeit ist erfüllt. Es gab eine ganz, 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 ganz lange Zeit des Wartens. Also in der Adventszeit ist es ja bei den Kindern auch so. Wahrscheinlich noch 3 Tage bis Weihnachten, noch 2 Tage bis Weihnachten. Man kann es kaum erwarten, bis endlich Heiligabend ist. Und so war das auch damals. Die haben nicht 24 Tage gewartet, sondern die haben 400 Jahre gewartet. 400 Jahre haben die gewartet. Die haben gewartet, dass Gott endlich etwas tut. Dass Gott endlich eingreift, dass Gott endlich seinen Messias schickt. Kann man sich kaum vorstellen, so eine lange Zeit. Und dann greift Gott doch endlich ein. Er greift als Retter ein in dieser Welt, indem er Jesus schickt. Die Zeit des Wartens, die Zeit des Advents kommt zum Ziel. Und wenn Jesus nicht als Retter in diese Welt hineingekommen wäre, dann wären diese Jahre auch nur eine Galgenfrist gewesen und keine Gnadenzeit. Es wäre nur eine Galgenfrist gewesen. Es ist aber eine Zeit der Gnade gewesen. Eine Zeit, in der man gewusst hat, Gott hat etwas versprochen. Und die Zeit dazwischen leben wir darauf hin. Es ist keine verschenkte Zeit. Es ist eine Zeit des Wartens. Es ist eine Zeit des Ausharrens. Eine Zeit, in der wir wissen, es ist noch nicht erfüllt, aber es wird erfüllt werden, weil Gott es versprochen hat. Und das kennen wir vielleicht auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir von außen uns wünschen manchmal, oh, wann das endlich mal wieder besser wird. Wann ist endlich Corona vorbei? Wann geht es wieder besser? Und wie kriegen wir das alles hin? Diese Spannung, die da ist. Und wir wissen, nein, Gott hat gesprochen, auch in diese Zeit hinein. Corona ist nicht die letzte Krise dieser Welt. Diese Zeit wird vorbeigehen. Und Gott hat einen Zeitpunkt bestimmt, der auch danach noch relevant ist. Das heißt, wir leben jetzt in einer Gnadenzeit. Eine Zeit, in der Gott auch an uns und durch uns wirken kann. Und dann fängt Paulus an zu erklären, was da passiert. Gott sendet seinen Sohn. Die Zeit ist reif. Der Vater im Himmel sitzt dort mit seinem Sohn zusammen und sagt, so Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist der richtige Moment. Jetzt ist dein Heldenmoment. Jetzt gehst du runter. Jetzt geh hin, den Weg aus der Höhe in die Tiefe, aus der Allmacht in die Ohnmacht, aus dem Lichtglanz in die Dunkelheit, aus der Gottheit in die Menschheit. Das ist jetzt dein Weg. Paulus drückt es an einer anderen Stelle im Philipperbrief aus, indem er schreibt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Gott selbst, weil er sich aufgemacht hat in unsere Zeit, die sich in dem Moment erfüllt. Man kann erzählen wie Lukas. Man kann die Geschichte auch durchdenken wie Paulus. Aber es bleibt ein Wunder. Man kann sich gerade so vorstellen, wie die Comichelden drumherum sitzen und anfangen zu staunen. Wow, krass. Hier ist der Sohn Gottes. Und Paulus betont dann zwei Dinge. Jesus wird geboren von einer Frau. Das ist das Erste. Er ist also ganz Mensch. Gott weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er weiß, was es bedeutet, Hunger und Durst zu haben. Er weiß, was es bedeutet, ein Flüchtlingskind zu sein. Er musste nämlich kurz danach nach Ägypten fliehen. Er wusste, was das Auf und Ab im Leben mit sich bringt. Also wenn du einen Gott brauchst, der dich versteht, hier in Jesus begegnet dir ein Held, der dich versteht. Weil er es alles mitgemacht hat. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn es dir mal schlecht geht und dir begegnet ein Mensch, der sagt, ach, ist gar nicht so schlimm oder ich verstehe das schon und so weiter und so fort. Du weißt, der hat das nie erlebt. Das hilft dir nicht. Dann denkst du, Quatsch, du Mann. Dir geht's immer gut. Aber wenn du jemanden kennst, der weiß, der hat das selber erlebt. Der hat selber Schmerz erlebt. Der hat selber Krankheit erlebt. Der hat selber Hoffnungslosigkeit erlebt. Der hat Leid erlebt. Und der kommt zu dir und sagt dir, hey, ich bete für dich, ich denke an dich, ich gehe da mit dir durch. Das ist eine ganz andere Kraft. Und so ein Gott begegnet uns. Das ist das, was Paulus hier auf den Punkt bringt. Er war arm sogar, ganz bitter arm, dass er in einer Futterkrippe auf diese Welt sein erstes Bett gefunden hat. Und das Zweite, was Paulus hier betont, ist, er ist dem Gesetz unterstellt. Vers 5 heißt es, dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Gesetz, das bedeutet bei Paulus hier in diesem Zusammenhang nichts Gutes. Wir leben ja in einem Land, in dem es Gott sei Dank viele gute Gesetze gibt. Das meint Paulus nicht. Es ist gut, dass wir in einem Land leben, wo es viele Gesetze gibt und wo nicht jeder machen kann, was er will. Aber das meint Paulus nicht. Sondern er benutzt das hier als ein Bild für das, was es in der damaligen Zeit, da gab es nämlich Knechtschaft, da gab es Leute, die konnten, wenn ihre Schulden nicht bezahlen konnten, dann sind sie zu Sklaven geworden. Dann mussten sie so lange arbeiten, bis sie ihre Schulden wieder los waren. Und das haben sie manchmal ihr Leben lang gar nicht geschafft, weil dann die Zinsen so hoch waren. Also wenn man pleite war, dann war man nicht mehr frei, dann war man ein Sklave. Und du musstest es versuchen abzuarbeiten, aber wahrscheinlich hast du es nicht geschafft. Und das meint Paulus hier. So einen bösen Sklavenhalter, so ein Bösewicht, der dich gefangen hält, der dich da nicht wieder rauskommen lässt, der sagt, nein, du gehörst jetzt mir. Du musst jetzt das tun, was ich will. Du musst. Das ist das, was Paulus hier meint. Wenn die Zeit erfüllt ist, nicht? Genau. Genau. Das Gesetz steht hier also für ein Leben unter dieser Knechtschaft, von diesem Du musst. Das Gesetz ist die Rolle des Sklavenhalters. Und das ist das, was viele Menschen heute erleben, auch in unserer Zeit erleben, wie sie nicht mehr frei sind. Sie leben unter einem Du musst und Du sollst. Und das kann manchmal sogar im religiösen Gewand daherkommen. Du musst und du sollst etwas durchziehen. Du musst und du sollst. Manche nennen das auch innere Antreiber. Oder sogar dein eigenes Gewissen kann dich versklaven. Dass du weißt eigentlich, was du nicht tun solltest und du tust es trotzdem. Du hast einen Maßstab, den du an andere Menschen anlegst und merkst, du wirst dem Maßstab selber nicht gerecht. Und merkst, wow, krass, ich fühle mich versklavt. Und Jesus würde den Comichelden dann erklären, dass die Menschen eben nicht nur unter einem Bösen leiden, wie das bei Spider-Man, Batman und Iron Man und wie sie alle heißen, der Fall ist. Da gibt es meistens einen Bösewicht, der hat manchmal so eine ganze Armada von Helfern, aber eine Person und die meistens irgendwo versteckt ist und der muss sie dann finden und vernichten. In Gotham City muss ein böser Mensch dann vernichtet werden. Aber Jesus würde erklären, das gesamte Böse der Welt. Ich bin gekommen, mich unter das gesamte Böse der Welt mit aller meiner Kraft unterzustellen. Das ist nicht nur das Böse in dem anderen, der Bösewicht, den man dann jagen muss als Comicheld, sondern das Böse in dir selbst, wo du dich selber versklavst, wo du selber nicht mehr weiter weißt, wo du selber unter dem Gesetz bist. Das Böse von außen und das Böse in dir selbst. Dafür ist Jesus gekommen in dieser Welt. Was für ein anderer Held, der sich hier für alle einsetzt, nicht nur für einen oder für eine Stadt oder für eine Region, sondern der seine ganze Kraft, seine ganze Existenz nutzt, um sich unter dieses Gesetz zu stellen. Und er erfüllt als einziger das Gesetz und macht das für uns. Bei den Musketieren gibt es ja diesen Satz, einer für alle, alle für einen. Einer für alle, alle für einen. Das ist bei Gott nicht möglich. Bei Gott gibt es nur einer für alle, Punkt. Einer für alle. Einer für dich und für mich. Was willst du ihm bringen? Und um noch mal einen anderen Theologen oder Erklärbären hervorzuholen, der nicht so ganz so alt ist wie Paulus, Dietrich Bonhoeffer, der hat das gesagt in einem sehr schönen Satz. An der Krippe des Christuskindes können wir nicht treten wie an die Wiege eines anderen Kindes, sondern wer an die Krippe gehen will, mit dem geht etwas vor. Der muss hier entweder zusammenbrechen oder er weiß die Barmherzigkeit Gottes sich zugewandt. Das ist ein bisschen anders erklärt, ein bisschen anders ausgedrückt. Er sagt damit gewissermaßen, wir können an die Krippe dieses Helden, können wir nicht herantreten und sagen, oh, es war so okay, war nett dort, hab ein bisschen ein paar Schafe gesehen und Ochsen und hab ein paar Lieder gehört. Das funktioniert nicht. Du brichst zusammen dort oder du weißt, dass dieses Kind bedeutet, dass Gott sich dir in seiner ganzen Barmherzigkeit zuwendet. Dass du wieder aufstehen kannst, dass du ohne Schuld, ohne Probleme, ohne einen Sklaventreiber frei sein kannst. Und freie Menschen entfalten eine Kraft, ihre Gegenwart zu verändern. Freie Menschen sind nicht mehr versklavt, sie sind frei. Sie sind frei, das Leben zu gestalten. Ja, zum Zweiten, was Paulus in diesem kurzen Text auf den Punkt bringt, nämlich, dass wir Menschen Gottes Kinder werden können. Wenn Jesus jetzt so sich die Leute dort anschauen würde in der Runde, die Comic-Helden, und sagen, was, wie macht ihr das denn mit den anderen? Ist dann eine Veränderung bei den anderen, denen ihr etwas getan habt? Würden sie sagen, nein, wahrscheinlich nicht. Vielleicht fühlen sie sich hier und da mal gerettet. Aber Jesus würde erzählen, ich bin in der Lage, eine Transformation in den Menschen zu vollbringen. In dir und in mir soll eine Transformation stattfinden, nicht indem eine radioaktiv verseuchte Spinne dich beißt. Alle Arachnophobier hier im Raum werden sich darüber freuen, dass das nicht der Fall ist. Also die Leute, die Angst vor Spinnen haben, werden an dieser Stelle sagen, das ist schon mal eine gute Botschaft an Heiligabend. Meine Frau zum Beispiel hasst Spinnen. Ich hatte richtig Angst vor Spinnen. Ich mag Spinnen auch nicht besonders gerne. Oder wie das zum Beispiel bei Miraculix, bei Asterix und Obelix, da gibt es auch so, du musst einen Zaubertrank trinken und dann bist du ganz stark, zumindest für einen kleinen Moment. Obelix ist ja in den Zaubertrank hineingefallen und hat zu viel davon getrunken, der darf nie wieder was trinken. Aber Asterix muss immer seine Flasche dabei haben. Und dann hat er wieder neue Kraft. Und Paulus und Jesus, die sagen hier, nee, ihr braucht nicht so einen Zaubertrank, ihr braucht keine radioaktiv verseuchte Spinne oder was weiß ich was. Was ihr braucht, wir schauen nochmal hinein in den Text. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. Nicht irgendein Superheld, sondern Gott selbst, der Schöpfer dieser Welt, die größte Macht im Universum, hat dich dazu bestimmt. Ist euch etwas aufgefallen bei diesem Text? Paulus wechselt hier das Personalpronomen. Ein ganz wichtiger, Punkt, wenn man sich solche Texte anschaut, das sind Signale. Ich habe es mal ganz fett und rot, hoffentlich ist es hier rüberkommen, könnt ihr sehen, rot leuchtend. Er wechselt vom Ihr zum Du. Paulus zeigt also mit dem Finger auf den Leser, auf dich und auf mich persönlich, nicht auf den, der neben dir sitzt. Nicht, wenn dein Papa neben dir sitzt, dann kannst du sagen, dein Papa, das gilt für Paulus, nein, das gilt für mich. Für mich persönlich gilt das. Du bist angesprochen. Du bist jetzt kein Sklave mehr. Du bist ein Kind Gottes und du bist Erbe. Wenn das nicht bei dir angekommen ist heute, dann hast du die Weihnachtsbotschaft nicht verstanden. Das ist die Heldenkraft, die in uns lebendig werden soll durch den Heiligen Geist. Das soll unser Selbstbewusstsein verändern. So sollen wir hier rausgehen und sagen, Weihnachten hat etwas mit meinem Leben zu tun und von jetzt ab bin ich neu, wie die Galater, angestachelt von dieser Kraft, die in mir lebt. Ich bin kein Sklave mehr. Ich bin Sohn und Tochter Gottes. Ich bin Erbe. Oder mit Blick auf die Zeit. Du warst in der Vergangenheit Sklave. Du bist aber jetzt nicht mehr Sklave, sondern du bist jetzt Sohn und Tochter Gottes. Und in Zukunft wirst du ein riesiges Erbe bekommen. Wenn dir und mir das bewusst wird, wenn uns das bewusst wird, was für ein Weihnachtsgeschenk Gott uns macht, wie kann uns das verändern? Oder mit den Worten von Martin Luther King, dem amerikanischen Bürgerrechtler, der zu seinem Sohn gesagt hat, es wird euch keiner als Sklaven behandeln, wenn ihr nicht als Sklaven denkt. Und dass wir nicht mehr wie Sklaven denken, sondern dass wir wie Söhne und Töchter denken, wie Leute, die ein Erbe empfangen durch Christus. Durch das Kind in der Krippe, das in diese Welt hineingekommen ist, sind wir die Beschenkten, sind wir diejenigen, wie Paulus sagt, der Heilige Geist ruft in euren Herzen, aber Vater, ihr seid die Beschenkten, ihr seid diejenigen, die etwas bekommt. Und wir singen das an Weihnachten ja auch in den Liedern, zum Beispiel in dem Lied, ich stehe an deiner Krippe hier. Da heißt es in einem Vers, so lass mich doch dein Kripplein sein. Klingt ein bisschen komisch, aber ihr versteht das ungefähr hoffentlich. Lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Das ist das, was Paulus hier mit anderen Worten auf den Punkt bringen will. Christus lebt jetzt in uns. Der Geist Gottes, der Geist des Sohnes, durch den wir rufen dürfen, Vater. Und ich habe mir erlaubt, es mal in diesem Kitschigen versucht, das bildhaft auf den Punkt zu bringen. Kann man das erkennen? Ja, einigermaßen. Die Wiege, dein Herz eine Wiege, in der Christus liegt. Darauf kommt es ein an Weihnachten. Wenn das passiert, dann hat Weihnachten seinen Sinn in deinem Leben erfüllt. Wir singen das manches Mal, aber ist uns klar, dass dieser Text dafür da ist, um uns herauszufordern, auch ein Heldenleben zu leben. Wir sind Söhne und Töchter. Die höchste Identität, die man in diesem Leben haben kann, ist nicht die von Superman oder Batman, sondern Sohn und Tochter Gottes zu sein. Und Söhne und Töchter erkennt man daran, dass sie in einem vertrauensvollen Gespräch mit den Eltern sprechen, reden. Dass sie Abba sagen, Vater. Und dieses Wort, das sagen im Judentum die ganz Kleinen, die sagen Abba, Papi. Das sagen aber auch die Erwachsenen schon. Wenn Leute in meinem Alter dem Vater begegnen, würden die auch Abba sagen. Das ist ein Ausdruck von Vertrautheit, ein Ausdruck von Respekt. Wer Abba sagt, der ist auf der einen Seite geborgen und zugleich bereit, den Willen des Vaters zu tun. Das ist das, was hier mit gemeint ist. Und dadurch wird uns endgültig unsere besondere Bedeutung vor Augen gestellt. Das ist der Grund, warum Martin Luther gesagt hat, jeder Engel müsste sich wünschen, ein Mensch zu sein. Selig ist die Kreatur, die Mensch heißt. Wir werden von Gott gekönigt und gekaisert. Da kriegen die Engel scheele Augen. Ist das nicht ein schöner Gedanke von Luther? Und ich wünsche uns, dass wir mit diesen Gedanken in die Weihnachtstage gehen. Bitte das Lobpreisteam schon nach vorne zu kommen. Dass diese Superheldenkraft durch den Heiligen Geist in uns lebt. Und dass die Engel sich wünschen würden, sie wären Menschen. Weil du und ich, wir sind von Gott gekönigt und gekaisert. Es ist merkwürdig, das mal so in Verben zu fassen, aber wenn du gekönigt und gekaisert bist, dann bist du ganz oben. Dann hast du die Kraft Gottes in dir. Und das ist das, warum Paulus uns das nochmal wieder präsentiert, den Christen damals und uns vielleicht heute an Heiligabend nochmal ganz neu. Dass wir gekönigt und gekaisert sind und dass wir mit dieser Kraft, eine Kraft in uns wirksam ist, mit der wir ein Stück weit diese Welt verändern können. Vielleicht wird man das nicht in der Zeitung lesen können, vielleicht wird das nicht in den Abendnachrichten kommen, aber die Kraft, die in uns wirksam ist, ist in der Lage, Weihnachten auch im Leben von anderen Menschen relevant zu machen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du der Held von Weihnachten geworden bist. Und dass das nicht einfach nur damals vor 2000 Jahren passiert ist, sondern dass das heute, jetzt und hier durch deinen Heiligen Geist in uns passiert. Wir schauen mit den Augen unseres Herzens auf dich und danken dir dafür, dass du uns gezeigt hast, wie sehr der Vater uns liebt, dass Erlösung, neues Leben möglich ist. Danke, dass wir nicht mehr Sklaven sind, Gott, sondern dass wir deine Söhne und Töchter sind. Und danke, dass wir ein wunderbares Erbe erwarten dürfen, Jesus, was du für jeden Einzelnen, der an dich glaubt, vorbereitet hast. Ewiges Leben in dir. Ein Ort, wo keine Tränen mehr sein werden. Ein Ort, wo kein Leid mehr ist, worauf wir hingehen, Jesus. Und diese Hoffnung, die jetzt schon in uns lebt, die kann uns bewusst machen, dass diese Zeit, auch wenn es eine schwere Zeit ist, keine Galgenfrist ist, sondern Gnadenzeit. Und so bete ich, dass wir mit dieser Freude von Weihnachten in die Zeit jetzt gehen, wo wir Weihnachten feiern können, auf den Jahreswechsel zu, mit dieser inneren Hoffnung. Amen.